Wir befinden uns in 1. Petrus, Kapitel 4, Verse 10 bis 11. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben hier die Aufforderung, dient einander, ist ja etwas Wichtiges und Wesentliches in der Gemeinde, dass die Gläubigen einander dienen. Wenn dieser Dienst am Nächsten, also an den Geschwistern, fehlt, dann fehlt eben ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens. Und die Frage ist dann, wozu man überhaupt zusammenkommt. Ja, man trifft sich, es ist ja mancherorts so, wenn Menschen, die jetzt religiös sind, aber nicht wiedergeboren sind, in die Kirche gehen, dann treffen die sich, vielleicht um gesehen zu werden, aus anderen Gründen, aber nicht mit dem Ziel, einander zu dienen. Aber bei wahren Gläubigen wissen wir, und wahre Gläubige wissen, dass wir Teil am Leib Christi sind, dass wir Glieder sind am Leib und dass die Glieder einander brauchen und gegenseitig einander dienen. Und somit ist nicht nur der Dienst von Einzelnen wichtig, zum Beispiel der Dienst, der Predigtdienst oder jetzt die Begrüßung und die Leitung durch den Gottesdienst, nicht nur das ist wichtig, sondern der Dienst auch wirklich von jedem von euch am anderen. Und das muss auch das Bestreben sein, dass man eben nicht nur kommt, um sich über weltliche Dinge auszutauschen. Das darf sicher auch seinen Raum haben, denn wir sind in der Welt und wir haben es zu tun mit der Welt. Aber wir sind eben nicht von dieser Welt und deswegen ist das Ziel auch, für den Nächsten sich einzusetzen, dem Nächsten zu dienen, dass derjenige weiterkommt im Glauben, dass derjenige gestärkt wird, dass derjenige wieder anderen besser dienen kann. Und somit dienen wir, um dem anderen zu helfen, auch wieder zu dienen. Und das mit dem Ziel, gemeinsam näher zum Haupt hinzuwachsen, nämlich zu Christus. Das ist ja das Ziel, Jesus ist das Haupt und ohne Haupt funktioniert keine Gemeinde. Und das Ziel ist immer, näher zu ihm hinzuwachsen. Und dies ist eine Sache, die gemeinsam geschieht, indem am Leib diese Handreichung, wie es auch ausgedrückt wird, diese gegenseitige Handreichung geschieht. Also es geht nicht um egoistische Motive, dass wir uns fragen, dass ich mich frage, was kann ich denn von den anderen alles bekommen, sondern es geht um die Frage, was kann ich den anderen geben? Und um den anderen etwas geben zu können, muss ich auch sehr viel ertragen. Es kann sein, dass irgendjemand gar nicht weiß, er braucht irgendetwas. Und entsprechend gar nicht so offen ist für diesen Dienst. Und es kann sein, ich muss den anderen erstmal eine gute Zeit lang ertragen, bis dann vielleicht irgendwann dieser Dienst wirklich stattfinden kann, weil der andere dann auch so weit ist. Mit der Gnadengabe, auch damit haben wir uns schon beschäftigt, die er empfangen hat. Jeder wahre Gläubige hat eine Gnadengabe von Gott empfangen. Und wir sind schon darauf eingegangen, man kann das nicht als Kopie verstehen, dass da eine Gruppe von Gläubigen ist, die hat die Gabe, da eine Gruppe von Gläubigen, die hat die Gabe und so weiter, sondern das ist auch etwas ganz Persönliches, deswegen heißt es ja auch der mannigfaltigen Gnade Gottes. Es ist eine vielfältige, eine mannigfaltige Gnade und so haben wir ganz individuell unsere Gnadengabe und mit der dienen wir einander. Ein wichtiger Punkt, der hier auch herausgestellt wird, ist, dass wir gute Haushalter dieser Gnade sein sollen. Gute Haushalter heißt, dass wir in der Verwaltung der Gabe, die wir bekommen haben, dass wir da gut sind, Das müssen wir uns mal vor Augen führen. Beim normalen weltlichen Haushalter ist es ja auch so, der Haushalter bekommt gewisse Dinge anvertraut und er soll diese Dinge auf rechte, auf gute Art und Weise verwalten. Er soll sie gut einsetzen, weise einsetzen. Und so sind wir auch im geistlichen Sinne oder sollen wir gute Haushalter sein. Das heißt, wir haben eine Gabe von Gott bekommen und die sollen wir auf weise Art und Weise einsetzen. Ein schlechter Haushalter setzt sich zum Beispiel gar nicht ein. Ein schlechter Haushalter kümmert sich um ganz andere Dinge als um die Dinge, die er sich kümmern sollte. Solch ein Haushalter sollen wir nicht sein. Und es gibt zwei Arten und Weisen, wie wir das falsch machen. Ja, zwei Punkte, die ich herausstellen möchte. Das erste ist, die geistlichen Dinge sind uns überhaupt egal. Ja, wenn das so ist, als dass wir gleichgültige Christen sind oder gleichgültig geworden sind oder die erste Liebe zum Herrn verlassen haben, dann sind wir gar nicht fähig, diese Gabe einzusetzen und dann werden wir auch den anderen nicht dienen. Dann werden wir vielleicht Sonntagschristen sein, die sonntags in die Gemeinde kommen, die sonntags sich eine Predigt anhören und dann wieder nach Hause gehen und dann wieder in der Welt sind und so halt von Sonntag zu Sonntag. Ein schlechter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes, ein gleichgültiger Haushalter, wie der Knecht, der sein Talent vergräbt im Boden und als der Herr wiederkommt, dann sagt, ja, du bist ein böser Herr und sammelst da, wo du nicht gesät hast und so weiter. Und deswegen habe ich es vergraben und hier hast du es wieder. Ja. Ihm war es eigentlich egal, was mit dem geschieht, was Gott ihm gegeben hat. Und so ist es, wenn wir Sonntagschristen sind, dann kommen wir nicht hier in den Gottesdienst, um auch für die anderen da zu sein, sondern wir kommen, um vielleicht wirklich was anzuhören, vielleicht nimmt man ja auch das eine oder andere mit, aber das ist alles, man nimmt es nicht in dem Sinne mit, dass man es dann auch umsetzt. Man sagt vielleicht danach, jetzt habe ich heute eine gute Predigt gehört und 2 Stunden später ist sie vergessen. Das ist ein schlechter Haushalter dieser Gnade. Und es gibt noch einen anderen Bereich. Es ist der Bereich, dass wir selbst ein Bild von uns machen und uns selbst einordnen und selbst sagen, so muss unser Dienst aussehen. Es kann sogar sein, wir kennen einen anderen Gläubigen und sagen, genau so möchte ich auch dienen. Ja, das kann in Bezug auf die Predigt sein, dass man sagt, ich will unbedingt auch Prediger werden. Dabei hat man vielleicht die Gabe, gar nicht zu predigen und man zwängt sich aber in diese Rolle hinein und die eigentliche Gabe, die man bekommen hat, die verkümmert dann und so ist man auch wieder ein schlechter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das kann in vielen anderen Bereichen so sein. Es kann sein, die eigene Berufung ist einfach, einen Dienst im Hintergrund zu tun. Im Hintergrund so, dass es gar nicht so stark bemerkt wird von den anderen, den Dienst treu zu tun. Wir haben es ja heute von der Treue gehabt und viele Gläubige sind zu solch einem treuen, ruhigen Dienst berufen, der gar nicht so bemerkt wird. Und da haben aber manche menschlich gesehen ein Problem damit. Ja, weil sie denken, ja, was soll ich jetzt zum Beispiel hier mich mit Putzen beschäftigen oder anderen Aufgaben, die ja oft als niedrige Aufgaben bezeichnet werden. Ich will eigentlich einen Dienst tun, den alle sehen, wo alle mir auf die Schulter klopfen und sagen, boah, ja, du bist ja der geborene Prediger oder Bibelausleger oder wie auch immer. Du tust einen Dienst am Wort. Ja, obwohl eigentlich die Gabe, die Gott gegeben hat, eher eine dienende Gabe ist. Wir haben ja diese zwei Unterscheidungen gesehen. Es gibt die eine Richtung, das ist wirklich der Dienst am Wort und dann eher eine dienende Gabe. Und diese dienenden Gaben, die sind oft mehr im Hintergrund als der Dienst am Wort. Und so dürfen wir nicht den Fehler machen, uns falsch einzuordnen, etwas zu erstreben, was gar nicht Gott für uns geplant hat. Wir sollen ja als Gläubige immer demütig sein, auch der den Dienst am Wort tut, wie jetzt ich zum Beispiel, ich muss auch demütig sein. Aber vielleicht hat jemand, der am Wort dient, mehr Probleme damit, demütig zu sein, als jemand, der weiß, mein Platz ist es einfach, im Hintergrund zu arbeiten und im Hintergrund die Gemeinde und die Gläubigen zu unterstützen. Warum? Weil es seltener vorkommt, dass so jemanden auf die Schulter geklopft wird. Und jemand, der einen Predigtdienst tut, da kommt es vielleicht öfters vor, dass jemand kommt und sagt, boah, also das hat mir heute so gefallen, hat mich angesprochen und so weiter und so fort. Und Lob kann ja dazu führen, dass man hochmütig, dass man stolz wird. Desto mehr Lob man bekommt, desto größer die Gefahr, desto weniger Lob man bekommt, desto niedriger die Gefahr. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, Lob kann nicht auch angebracht sein, aber vielleicht ist es auch mal angebracht, dass ihr Ausschau haltet nach den Gläubigen, die einen Dienst im Verborgenen tun und sie auch mal lobt. Denn Lob kann auch auf der anderen Seite eine Ermutigung sein, den Dienst weiter treu zu tun. Also wenn man lobt, dann muss man sich auch fragen, wen lobt man eigentlich? Lobt man nur den Prediger oder lobt man auch den, der Woche für Woche treu das Klo geputzt hat? Das einfach als Beispiel. Ein klarer Dienst, aber ein Dienst, der auch eben notwendig ist. Und da gibt es doch einige, die einfach treu im Verborgenen und gerne diesen Dienst tun, die dabei nicht praktisch diese Haltung haben, und jetzt muss ich schon wieder das tun, und die anderen haben es nicht gesehen und so weiter, sondern die es gerne und von Herzen tun, auch wenn sie keine Unterstützung dabei bekommen. Für die anderen ist es trotzdem gut, wenn sie danach auch Ausschau halten und wenn sie das merken und sehen, dann auch das entsprechend zu würdigen. Wir sollen also gute Haushalter sein, das heißt, dass wir auch Weisheit brauchen, wie wir das, was Gott uns anvertraut hat, das, was Gott uns gegeben hat, wie wir das treu einsetzen. Dann sind wir gute Haushalter, wenn wir unseren eigenen Willen in den Vordergrund stellen, das, was wir uns vorstellen, das, was wir tun wollen, das, was wir erreichen wollen, das, was wir praktisch sein wollen, dann kann das dazu führen, dass wir keine guten Haushalter sind. Es geht hier um Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Da wird auch deutlich, der Dienst ist ein Dienst von Gott oder das, was wir tun, ist letztendlich vom Herrn und es ist Teil dieser Gnade Gottes. Und da es hier so betont wird, es ist die mannigfaltige Gnade Gottes, möchte ich jetzt auch da noch etwas weiter darauf eingehen. Wir wollen uns beschäftigen, was ist denn diese mannigfaltige Gnade Gottes? Denn es ist klar, dass die Gaben, die ja aufgrund von dieser Gnade uns gegeben werden, dass die nur einen kleinen Teilbereich dieser mannigfaltigen Gnade Gottes darstellen. Einen kleinen Bereich, der natürlich im Gemeindeleben wichtig ist, aber unter dieser Gnade Gottes verstehen wir noch viel mehr und sagt uns die Bibel noch weit mehr. Ein ganz wichtiger Punkt, und das drückt ja auch unsere Gemeindewebseite aus, ist, dass diese Gnade durch eine Person gekommen ist oder speziell gekommen und geoffenbart worden ist. Es gab im Alten Testament auch schon Gnade, aber Johannes macht hier eine klare Unterscheidung in Johannes 1, ab Vers 16, beziehungsweise ab Vers 15. Da heißt es, Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Also hier wird uns gesagt, aus seiner Fülle, es ist die Fülle Gottes, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Und es ist klar, dass die Fülle Gottes unbegrenzt ist. Aus dieser Fülle haben wir empfangen Gnade und Gnade. Und diese Gnade, die ist durch Jesus Christus geworden, heißt es. Das heißt, wir haben hier eine klare Aussage, die uns aufzeigt, das Gesetz, das durch Mose gegeben worden ist, ist begrenzt in Bezug auf die Gnade. Auch wenn im Gesetz natürlich die Gnade Gottes deutlich wird und auch zum Ausdruck gebracht wird, ist es nicht so, dass die nicht vorhanden ist, sie wird zum Ausdruck gebracht, ist es doch schon im Alten Testament so, dass irgendetwas noch fehlt. Und dass irgendetwas noch fehlt, das wird, desto weiter wir kommen im Alten Testament, immer deutlicher. Und es wird dann auch deutlich, es fehlt nicht nur irgendwas, sondern es fehlt irgendjemand. Es fehlt der Erlöser. Der Erlöser, durch den die Gnade geworden ist, der fehlt. Der ist noch nicht Mensch geworden. Er taucht natürlich auf als der Engel des Herrn, auch schon im Alten Testament. Aber der Höhepunkt der Heilsgeschichte ist dann das Kommen des Herrn in diese Welt und natürlich das Erlösungswerk, das er dann vollbracht hat. Das ist der Höhepunkt. Auf diesen Höhepunkt arbeitet das ganze Alte Testament hin. Und erst nachdem dieses Erlösungswerk vollbracht war, ist wirklich die Fülle der Gnade zu uns gekommen. Durch Jesus Christus ist sie geworden, das wird hier schon gesagt, am Anfang seines Wirkens. Aber Johannes hat natürlich schon hier das Ende im Blick, nämlich das Ziel seines Kommens. Er kam ja nicht einfach so, um uns neue Lehren zu bringen, um uns eine neue Art und Weise zu bringen, wie wir leben oder wie wir Gott zu dienen haben, sondern das Ziel, das Hauptziel war, das Erlösungswerk zu vollbringen und so uns mit Gott zu versöhnen. Ohne diese große Gnade wäre es gar nicht möglich gewesen, dass wir eines Tages dann in der Gegenwart Gottes sind. Es wäre auch nicht möglich gewesen, dass wir jetzt durch Glauben schon Zutritt haben zu der Gnade, zum Vater, zum Herrn. Und das wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass im Tempel der Vorhang von oben bis unten mitten in zwei riss. Als Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat, da war der Weg zum Vater frei. Und das war Gnade. Gnade heißt, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Dass wir aus Gnade ein Geschenk bekommen. Nicht nur ein Geschenk, sondern aus Gnade eben dieses Erlösungswerk vollbracht wird. Das größte Geschenk, das größte Werk. Aber die Gnade geht noch weiter. Die Gnade bleibt nicht da stehen, dass Jesus kam und das Erlösungswerk vollbracht hat. Das ist schon Gnade. Er hätte nämlich nicht kommen müssen, er hätte nicht ans Kreuz gehen müssen, er hätte diese Erlösung nicht erwirken müssen. Manche meinen, die Gnade bleibt hier stehen. Die Gnade äußert sich dadurch, dass Jesus Christus kam und am Kreuz starb. Sie sagen dann, jetzt ist es an uns, dieses Erlösungswerk zu ergreifen. Natürlich sind wir aufgefordert, das Erlösungswerk zu ergreifen. Wir sollen zum Herrn kommen, wir sollen an das Evangelium glauben. Diese Aufforderung, die gilt und die steht. Und es hat niemand eine Ausrede, der diese Aufforderung hört und ihr nicht Folge leistet. Der Weg ist frei. Jesus Christus hat sich geoffenbart und er ruft die Menschen zu sich, dass sie darauf glauben, dass sie daran vertrauen. Warum heißt das Evangelium aber das Evangelium der Gnade Gottes? So nennt es nämlich Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 24. Es heißt Evangelium der Gnade Gottes, weil die Gnade sich über alles erstreckt. Und das sehen wir sehr deutlich im Epheserbrief. Da wollen wir ganz kurz darauf eingehen, was der Epheserbrief uns hierüber zu sagen hat. Denn wir können schwerlich über die Gnade reden und den Epheserbrief ganz außen vor lassen. Denn im Epheserbrief wird uns so viel über die Gnade Gottes gesagt, dass wir gar nicht darum herumkommen, uns damit zu beschäftigen. Es fängt schon an, am Anfang des Epheserbriefes, wenn wir ab Vers 3 lesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Hier sehen wir, es wird erstmal gesagt, was ist in Bezug auf die Gläubigen. Die Gläubigen sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Dieser Segnung, die die Gläubigen erfahren haben oder auch erfahren, geht diese Auserwählung voraus. In Vers 4 haben wir gelesen, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt hat der Vater uns auserwählt. Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel, heilig und tadellos vor ihm zu sein in Liebe. Das ist das Ziel der Auserwählung. Das Ziel ist Heiligkeit und Tadellosigkeit vor ihm. Wie kann dieses Ziel erreicht werden? Nicht ohne Vers 5. In Vers 5 heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Die Vorherbestimmung. In Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Was heißt Sohnschaft? Sohnschaft heißt, dass wir Söhne Gottes sind, dass wir die Sohnschaft empfangen. Wann empfangen wir die Sohnschaft? Bei der Wiedergeburt. In dem Moment, wo wir auf das Evangelium vertrauen, in dem wir glauben, was der Herr für uns getan hat und darauf vertrauen und nicht mehr auf uns selbst und unsere Werke, sondern allein auf das, was für uns geschehen ist, werden wir von Neuem geboren und empfangen die Sohnschaft. Und auch zu dieser Sohnschaft sind wir vorherbestimmt worden. Es gibt ja Bibelausleger, die sagen, von Prädestination sagt die Bibel gar nichts. Ich habe die ganze Bibel gelesen, mehrmals gelesen, ich habe noch nie etwas von Prädestination gelesen. Vorherbestimmung ist Prädestination. Das lateinische Wort, wenn wir in der lateinischen Bibel lesen, lateinische Übersetzung, was hier verwendet wird, heißt Prädestinatio. Und daher kommt unser Wort Prädestination. Und von daher, wenn man die Bibel, wenn man in der Bibel Vorherbestimmung beziehungsweise Vorherbestimmung liest, man ja noch nie über Prädestination gelesen hat, dann muss man vielleicht mal andere Übersetzungen herziehen und da nachschauen und dann sieht man, es steht in der Schrift. Das heißt hier, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Und nach wessen Willen ist das geschehen? Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nach seinem Wohlgefallen, nicht nach unserem Willen, sondern nach seinem Willen. Und das ist das Wichtige, wenn die Bibel über den Willen spricht, über den Willen Gottes und über den Willen des Menschen, dann wird immer deutlich, der Wille Gottes, das ist das, was gilt. Der Wille Gottes, das ist das, was er souverän sich vornimmt und auch tut. Natürlich müssen wir jetzt unterscheiden, es gibt Dinge, die hat Gott in seinem Ratschluss von Ewigkeit her vorherbestimmt. Das, was er so vorherbestimmt hat, das ist sein höchster Wille. Dann werden an manchen Stellen in der Schrift auch einfach nur die Wünsche Gottes geäußert. Aber nicht jeder Wunsch, den Gott äußert, entspricht dem höchsten Willen Gottes. So ist es im 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9, dass Gott den Zeitpunkt nicht hinauszögert und dass Gott nicht will, dass jemand verloren gehe. Dieser Ausdruck bedeutet aber nicht, dass es hier um den höchsten Willen, um den Ratschluss Gottes geht, sondern hier geht es einfach um einen Wunsch, den er zum Ausdruck bringt. Ein Wunsch ist ja genauer gesagt auch ein Wille. Deswegen ist es nicht falsch, das zu sagen. Wenn ich sage, ich wünsche ein Glas Wasser, dann heißt das, ich will ein Glas Wasser. Wenn ich aber sage, ich habe beschlossen, jetzt in die Küche zu gehen und ein Glas Wasser zu trinken, und niemand wird mich daran hindern, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich das tun werde. Wenn ich aber sage, ja gut, ich wünschte jetzt eigentlich in die Küche zu gehen, ein Wasser zu trinken, oder ich wünsche das zu tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon etwas geringer. Und ich sage jetzt, ich spreche jetzt von mir aus, denn wenn ich sage, ich habe beschlossen, in die Küche zu gehen und ein Glas Wasser zu trinken, kann es sein, jemand stellt mir ein Bein, ich falle hin, ich verletze mich und muss erst mal ins Krankenhaus. Das kann auch sein, irgendetwas anderes passiert, was mich daran hindert, in die Küche zu gehen und ein Glas Wasser zu trinken. Wenn Gott aber etwas beschließt in seinem höchsten Ratschluss, dann gibt es nichts im ganzen Universum, kein Wesen, kein Ereignis, gar nichts, was ihn daran hindern kann, das auch zu tun. Wenn er aber sagt, Wenn er aber nur nicht im Rahmen seines Ratschlusses, sondern einfach seinen Willen und seinen Wunsch zum Ausdruck bringt, dann heißt das nicht, dass das zwangsläufig passieren wird. Und das müssen wir unterscheiden. Wir haben auch ein Beispiel im Alten Testament, nämlich bei der Arche, bei der Vernichtung der Menschheit. Dort äußert sich Gott ganz klar dahingehend, dass er alles Fleisch vernichten möchte und ein Ende bereiten möchte der Menschheit. Diesen Wunsch äußert er ganz klar, aber wir können dankbar sein und froh sein, dass dieser Wunsch nicht gleichzusetzen war mit dem höchsten Ratschluss Gottes, denn dann hätte es und würde es uns heute nicht mehr geben. Der Ratschluss war, nicht alle zu vernichten, nicht die ganze Menschheit, sondern eine Familie zu bewahren und durch eine Familie die Menschheit zu erhalten. Hier sehen wir eine klare Diskrepanz zwischen dem Wunsch, mit dieser Menschheit, die so von ihm abgefallen ist, ein Ende zu machen. Das ist der Wunsch, der geäußerte Wunsch. Und dementsprechend auch der Wille Gottes, aber nicht der höchste Wille, der gleichzusetzen ist mit seinem Ratschluss. Und im Ratschluss Gottes war, durch eine Familie neu anzufangen. Wir haben ähnliche Situationen später, als das Volk Israel sündigt, gegen Gott und das goldene Kalb macht. Da sagt Gott zu Mose, ich werde sie alle vernichten außer dich. Und aus dir werde ich ein neues Volk machen. Auch da drückt Gott praktisch einen Willen aus, was er tun möchte. Alle vernichten und nur Mose bewahren, ähnlich wie damals bei Noah. Die Geschichte hätte auch so weitergehen können, dass Gott das Volk Israel vernichtet und nur Mose überlebt und seine Familie und dadurch ein neues Volk Israel entsteht. Und dann fleht ja Mose zu Gott und sagt, tu es nicht. Über deinen Namen wird schlecht geredet werden und so weiter, da du gesagt hast, dass du das Volk Israel in das Land Kanaan führen wirst. Und Gott lässt sich sozusagen umstimmen. Was aber klar ist, ist, dass im höchsten Ratschluss Gottes sein Ratschluss sich vollendet hat. Und hier sehen wir, der Ratschluss Gottes war an diesem Punkt nicht, dass Gott nur Mose erhält, sondern dass Gott das ganze Volk Israel erhält. Und das Gebet Moses war Teil dieses Ratschlusses. Es war aber trotzdem eine Interaktion zwischen Gott und Mose. Und hier sehen wir, dass im Rahmen der Vorherbestimmung Gottes nicht alles mechanisch abläuft und wir praktisch nur Zuschauer sind, sondern wir sind Teil dieses ganzen Prozesses. Und unsere Gebete sind Teil dieses ganzen Prozesses. Also wir können das uns nicht wie einen mechanischen Film vorstellen, sondern wir sind da mit hineingenommen und Mose betet und fleht und Gott lässt sich erbitten. Und deswegen, weil wir Teil des Ratschlusses Gottes, Teil seines Plans sind, sind auch wir aufgefordert zu flehen. Wir können nicht sagen, wenn wir für einen Ungläubigen flehen, können wir nicht sagen, ja gut, der ist höchstwahrscheinlich gar nicht vorherbestimmt, sondern wir flehen Gott an. Wir bitten ihn, sein Herz zu verändern. Wir bitten ihn zu retten und sollten versuchen, das im Glauben zu tun, dass Gott auch wirklich sein Herz verändern kann, denn er kann es. Genauso bezieht sich das auf Ungläubige. Ein Ungläubiger sollte nicht meinen, naja, es ist vorherbestimmt und so weiter und so fort. Jetzt hat man mir das Evangelium verkündigt, eigentlich will ich ja glauben, aber wahrscheinlich zu 99,9% Wahrscheinlichkeit bin ich ja gar nicht vorherbestimmt. Auch das sollte man als Ungläubiger nicht denken, denn die Bibel sagt, wenn man konfrontiert wird mit dem Evangelium, dann sollte man sich nicht solche komplizierten Gedanken machen. Die kann man sich irgendwann als Gläubiger machen, aber wenn man als Ungläubiger das Evangelium verkündigt bekommt, dann ist die Aufforderung, daran zu glauben, darauf zu vertrauen, es anzunehmen. Und es ist böse, es ist abgrundtief böse. Man kann sich kaum etwas Böseres vorstellen, etwas Schlimmeres vorstellen, als dieses Evangelium abzulehnen. Die Bibel sagt, das ist wirklich die schlimme Sünde. Die Sünde, die dann letztendlich auch die ewige Verdammnis bestätigt. Also, wenn man konfrontiert ist mit dieser Gnade, mit der Gnade Gottes, die sich im Evangelium der Gnade Gottes offenbart, dann ist der Ungläubige aufgefordert und aufgerufen, sofort unverzüglich Buße zu tun, auf die Knie zu gehen und an dieses Evangelium zu glauben, darauf zu vertrauen. Es gibt nichts, was er als Ausrede vorschieben könnte. Es gibt keine Ausrede. Es gibt wirklich keine. Und man muss sich vor Augen führen, es ist nicht nur, naja, neutral, weil man sagt, ich warte noch. Nein, es ist abgrundtief böse. Und die Frage ist, möchte man abgrundtief böse sein, indem man das Evangelium ablehnt und das Blut Jesu, kann man sagen, mit Füßen tritt? Das tut man nämlich in dem Moment, wenn man das Evangelium ablehnt. Man tritt sein Fuß sein Blut mit Füßen. Und da wird es deutlich, dass es böse ist. Und jetzt wieder hier zum Gläubigen. Genauso ist es beim Gläubigen. Der Gläubige soll sich nicht zurücklehnen und sagen, ich habe alles kapiert, es läuft alles mechanisch ab, jetzt warten wir mal ab, was passiert und schauen zu. Es heißt aber sehr wohl, dass wir die Gnade Gottes nicht leugnen und wissen, wir sind auf seine Gnade in jeder Minute unseres Lebens angewiesen, auf diesen Reichtum seiner Gnade. Und was diese Gnade angeht, können wir zwar verstehen von der Schrift her, es ist alles Gnade, wir können das aber nicht genau durchschauen. Denn wir haben es mit der Gnade dieses Gottes zu tun, der so groß ist, der so allmächtig ist, der so über uns ist, dass wir ihn einfach nicht durchschauen können. Wir können durch das Wirken seines Heiligen Geistes in uns ihn immer mehr kennenlernen, ihn mehr verstehen, Dinge mehr auch durchschauen. Aber wir können nicht sagen, das Thema habe ich jetzt so verstanden, dass mir alles klar ist. Es bleibt bis zu einem gewissen Grad, und das muss man jetzt wirklich sagen, bis zu einem gewissen Grad bleibt es ein Geheimnis, dieses Zusammenspiel zwischen dem souveränen Wirken Gottes und der Verantwortung von uns. Aber nicht in dem Sinne, dass wir sagen, wir schmälern die Gnade, wir schmälern seine Souveränität. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen Gott Gott sein lassen. Er ist Gott und das heißt, er ist souverän. Das heißt, er führt seinen Ratschluss aus. Das heißt, er wird zu seinem Ziel kommen mit jedem von uns. Und das tut er nicht, wenn wir uns so oder so verhalten, sondern er tut es aufgrund von seiner Gnade. Und wir sind auf seine Gnade angewiesen vom ersten Moment an bis zum letzten. Wenn er uns seine Gnade entziehen würde, dann wäre es aus mit uns. Es ist also nicht unser Zutun, das uns im Glauben hält, sondern es ist wiederum allein seine überströmende Gnade. Und das wollen wir genauer anschauen, was für Eigenschaften denn dieser Gnade gegeben werden. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 33, da heißt es, und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Hier sehen wir, die Gnade Gottes wird groß genannt. Es ist die große Gnade Gottes. Und hier wird betont, sie war auf ihnen allen. Das heißt, wir haben es hier auch mit einem besonderen Wirken Gottes zu tun. Gott wirkt auf besondere Art und Weise auf den Gläubigen, so dass sie den Willen Gottes in ihrem Leben und miteinander ausführen. Das heißt, die Gnade Gottes ist groß an sich, aber es kann sein, dass diese große Gnade eben nicht so wirkt in unserem Leben, wie sie wirken sollte. Das können wir auch aus dieser Stelle schlussfolgern. Im Römerbrief lesen wir eine weitere Eigenschaft, nämlich Römer 5. In Vers 21. Ich lese ab Vers 20. Das Gesetz aber ist daneben hineingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmt geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es ist die herrschende Gnade. Man könnte auch sagen, die Gnade ist souverän, die Gnade herrscht. Und das sehen wir an verschiedenen Bibelstellen, zum Beispiel auch Titus. Sie nimmt uns in Zucht. Es ist die Gnade Gottes, die uns in Zucht nimmt, die uns verändert. Die Gnade herrscht also über uns und nicht wir über die Gnade. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und da ist es gut zu wissen, dass die Gnade herrscht. Dass die Gnade das letzte Wort hat, könnten wir auch sagen. die Gnade ist herrschend. Die Gnade, das lesen wir auch im gleichen Kapitel etwas weiter vorne, ist überströmend. In Vers 15. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maße zu den vielen gekommen. Es ist die überströmende Gnade Gottes. Sie ist in überströmendem Maße zu den vielen gekommen, nämlich letztendlich zu den Gläubigen. Gläubige können sagen, dass die Gnade in überströmenden Maßen zu ihnen gekommen ist. Nun können wir uns die Frage noch stellen, ist denn die Gnade Gottes genug? Reicht die Gnade Gottes aus? Wenn sie in überströmenden Maßen zu uns gekommen ist, dann lässt sich dadurch ja folgern, dass sie auch ausreicht. Die nächste Frage, die wir uns stellen können, ja, ist uns das denn bewusst, dass die Gnade Gottes ausreicht? Mehr brauchen wir nicht als die Gnade Gottes. Das reicht aus. Dem Paulus war das offensichtlich nicht bewusst genug. Das lesen wir im 2. Korintherbrief in Kapitel 12. Da heißt es ab Vers 7, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus musste das offensichtlich lernen, dass er sich an der Gnade Gottes genügen lässt. Und viele Ausleger bringen das, was er über den Engel Satan sagt, in Verbindung mit einem Leiden im Fleisch, möglicherweise mit seinem Augenleiden. Ganz genau wissen wir es aber nicht. Und er hat den Herrn gebeten, dass er von ihm ablassen soll. Und Gottes Antwort war negativ und auch positiv. Das Gebet hat er nicht erhört, aber er hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Diese Schwachheit war also bewusst dem Paulus gegeben, damit er sich nicht überhebt. Und warum soll er sich nicht überheben? Wegen der außerordentlichen Offenbarungen. Paulus hat wie kein anderer der neutestamentlichen Propheten, nehmen wir mal Johannes da raus, Offenbarungen bekommen. Und diese auch niedergeschrieben, diese an die Gemeinde geschickt. Und das kann stolz machen. Es hätte dazu führen können, dass er sich erhebt. Und deswegen hat der Herr dafür gesorgt, dass das nicht geschieht. Wir sehen hier aber auch hier wieder die Gnade. Gott wollte es verhindern, dass Paulus sich erhebt. Und er greift die richtigen Mittel in seiner Gnade, die nötig sind, um genau dieses zu verhindern. Weil er eben noch einen gewissen Plan für das Leben von Paulus hatte und diesen Plan auch ausführen wollte. Die Gnade reicht aus. Gut, wir haben keine außerordentlichen Offenbarungen. Das heißt, haben wir das Problem, das Paulus hat, vielleicht nicht. Und müssen wir das nicht so lernen, wie Paulus es lernen musste, dass wir uns an der Gnade Gottes genügen lassen sollen. Ich denke, es gibt bei jedem Angriffspunkte. Und weil diese Angriffspunkte da sind, müssen wir alle das mehr und mehr lernen, uns an der Gnade Gottes genügen zu lassen. Und wie natürlich Gott wirkt und Gott auch solche Dinge tut, dass wir einen Pfahl fürs Fleisch bekommen, das ist wieder Teil seines Planes. Und da können wir nicht sagen, Gott handelt bei jedem Gläubigen gleich. Das tut er eben nicht. Manchmal könnten wir meinen, ja gut, ich kenne einen Bruder, der ist sehr hochmütig und der hat noch keinen Pfahl fürs Fleisch bekommen. Was ist denn da los? Ja. Zum einen müssen wir vorsichtig sein, das jemand zu unterstellen, dass er hochmütig ist. Zum anderen wissen wir nicht, wie Gott mit ihm persönlich handeln wird. Das liegt nicht an uns, das zu beurteilen und zu sagen, das müsste jetzt passieren, warum ist der noch nicht krank, sondern wir müssen das Gott überlassen. Und was wir tun können, ist für die Geschwister zu beten und zu flehen, dass Gott sie vollkommen macht in Christus, dass sie wachsen, dass sie erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes, wie es das Anliegen von Paulus auch ist. Und wie Gott das dann herbeiführt, ist letztendlich seine Sache. Und wenn wir meinen, wir haben jemand erkannt, der sehr stolz ist, dann sollten wir vielleicht auch mal uns selbst prüfen und überlegen und sicherstellen und ausschließen, dass wir nicht selbst stolz sind. Also, Paulus sollte sich an der Gnade Gottes genügen lassen. Und das heißt natürlich, dass die Gnade Gottes auch genügend ist. Ich möchte einfach, weil es um die Gnade geht, trotzdem nochmal zurückkommen auf den Epheserbrief. Wir haben im Epheserbrief eben gesehen, den Ratschluss Gottes, der von Ewigkeit her am Wirken ist und in dem er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wir haben hier noch weitere Ausführungen ab Vers 6 heißt es dann, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, sein Erlösungswerk, sein Blut, das er vergossen hat, sein Leiden und Sterben. Und diese Erlösung steht in Verbindung mit der Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Nach dem Reichtum seiner Gnade hat er uns die Übertretungen vergeben. Hat er uns nur eine Übertretung vergeben oder nur eine Handvoll oder nur einige, deren wir uns bewusst sind? Nein, er hat uns alle Übertretungen vergeben. Sogar die, die wir vergessen haben, über die wir noch nie Buße getan haben, weil wir sie vergessen haben, sie sind nicht mehr in unserem Gedächtnis oder ganz vergraben. Auch diese Übertretungen sind vergeben. Denn die Vergebung geschah nach dem Reichtum seiner Gnade. In Vers 8 wird das nochmal zum Ausdruck gebracht, in dem gesagt wird, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Überströmend wieder diese Aussage. Überströmend hat er uns das widerfahren lassen, hat er uns diese Vergebung widerfahren lassen, diese Erlösung in aller Weisheit und Einsicht. Warum Weisheit und Einsicht? Er wusste genau, wie böse und verdorben wir waren und sind. Er wusste, welch große Sünder wir sind. Und deswegen hat er Weisheit und Einsicht genug, um uns alles zu vergeben, um uns das in überströmender Weise zuteil werden zu lassen. Dann geht es weiter zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nochmal dieser Ausdruck, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Auch hier wird wieder deutlich, es ist nicht unser Wille, sondern es ist sein Wille, es ist der Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Also hier sehen wir den Ratschluss Gottes, den alles wirkenden Ratschluss Gottes. Und dieser Ratschluss hat sich erstreckt auf uns. Und jetzt springe ich zu Vers 2, wo das sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Zu Kapitel 2, ab Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wer ist dieser Fürst? Dieser Fürst ist der Satan. Unter diesem führen alle Menschen ihr Dasein, unter seinem Wirken und tun seinen Willen. Sie tun nicht den Willen Gottes, sondern den Willen des Widersachers, den Willen Satans. Denn er herrscht. Das wird in Vers 3 zum Ausdruck gebracht. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wir führten alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Also welchen Willen taten wir? Den Willen des Fleisches und der Gedanken. Nicht den Willen Gottes. Und auch nicht einen neutralen Willen, einen Wille, der sich irgendwo im neutralen Bereich bewegt und sagt, jetzt bewege ich mich entweder auf Gott zu oder auf Satan zu. Nein, wir führten unter Satan unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Und hier kommt es das Erbarmen Gottes ins Spiel in Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Das ist Gnade. Er hat sich erbarmt. Erbarmt heißt, dass er sich jemandem zuwendet, der hilflos ist, der sich nicht helfen kann und demjenigen Hilfe zukommen lässt. Ein Toter kann sich nicht mehr helfen. Und wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Und über diesen Zustand hat Gott sich erbarmt und hat sich voller Erbarmen uns zugewandt und hat um seiner großen Liebe willen, um seiner unverdienten Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Und das ist alles Gnade. Aus Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Er hat uns nicht nur seine Gnade geschenkt, sein Erlösungswerk geschenkt, uns alles zuteilkommen lassen, was wir brauchen, um aus diesem schlimmen Zustand rauszukommen. Er hat uns da rausgezogen, er hat uns genommen und hat uns woanders hin versetzt. Das kann man sich so vorstellen, ein Ertrinkender befindet sich im kalten Wasser und ist dabei unterzugehen und Gott kommt mit seinem Rettungsboot und er wirft uns nicht einfach nur einen Schwimmring zu, sondern er ergreift uns. Wir sind schon fast tot, wir können uns gar nicht mehr bewegen. Biblisch gesehen, eigentlich waren wir tot. Er ergreift uns, zieht uns raus und setzt uns ins Paradies. Denn es geht hier noch weiter. Er erlöst uns, sodass wir in dieser Welt ihm nachfolgen, ihm dienen. Und hier erstreckt sich das Ganze noch in die Zukunft, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Neben dem, was wir schon bekommen haben, nämlich alle Segnungen und all das, was uns geschenkt worden ist, das Erlösungswerk, hat er noch viel mehr vor in der Zukunft, in den kommenden Weltzeiten. Und so können wir uns freuen auf die Gnade, die uns in Zukunft noch zuteil werden wird. Das bringt uns dann auch wieder zurück zum Petrusbrief. Wir haben das in 1. Petrus 3, Vers 7 gesehen, dass wir Erben sind. Wir wissen noch gar nicht genau, was wir erben werden. Es werden uns zwar ein paar Dinge gesagt in der Bibel, aber das wird so überschwänglich sein, dass wir es uns jetzt nicht vorstellen können. Wir können uns jetzt freuen über alles das, was wir schon bekommen haben, aber das wird eine unendliche Steigerung erfahren, wenn wir dann einmal beim Herrn Jesus sind. Deswegen haben wir allen Grund zu jauchzen und zu hüpfen. Er hüpft mal ein bisschen, denn wir haben diese Gnade geschenkt bekommen und bekommen noch viel mehr. Im Alten Testament heißt es, sie werden hüpfen wie die Mastkälber. Ja, die Mastkälber, die nach einem langen, dunklen Winter, wo sie drinnen verbringen mussten, rausgelassen werden und die Weide sehen und das Grün sehen und die schöne Natur sehen und hüpfen. Sie hüpfen, weil sie sich freuen. Und so werden wir hüpfen wie die Mastkälber und noch viel mehr. Das soll die Freude zum Ausdruck bringen, die wir haben werden, wenn dann tatsächlich der Herr wiederkommt und wenn er uns zu sich nimmt, damit wir da sind, wo er ist. Und so können wir dankbar sein über diese mannigfaltige Gnade Gottes, können jetzt uns schon freuen über das, was wir haben und auch über das, was uns noch geschenkt werden wird. Freut euch also auf die baldige Wiederkunft des Herrn und in dieser kurzen Zeit, in diesen paar Minuten, die bis dahin noch vergehen, diesen Minuten dürft ihr euch einsetzen und dürft euch vom Herrn gebrauchen lassen und dürft einander dienen mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat und so die mannigfaltige Gnade Gottes auf rechte Art und Weise verwalten.